Wir sind in der Apostelgeschichte heute Abend im Kapitel 16, wo wir vor 2 Wochen aufgehört haben, vor Ostern. Im Kapitel 15 in der Apostelgeschichte sehen wir dieses Treffen der Leiter in Jerusalem. Die Leiter der Gemeinde von Jerusalem haben sich getroffen mit den Leitern der Gemeinde in Antiochien. Jerusalem war die jüdisch geprägte Gemeinde, Antiochien das Zentrum eigentlich für die Heidenmission. Und die Frage war, müssen die Heiden das Gesetz halten? Müssen sie sich beschneiden lassen, um gerettet zu werden? Müssen sie das Gesetz des Mose halten? Und die Antwort war natürlich, die Entscheidung, die sie getroffen haben, war nein. Erlösung ist Jesus plus nichts. Nur Jesus. Jesus allein. Keine Regeln, keine Traditionen, nichts, was du tun musst. Vertrau auf Jesus und du wirst gerettet werden. Und sie haben 2 Auflagen den Heiden mitgegeben. Und das war neben Rücksicht auf eure jüdischen Brüder und auf eure heidnischen Brüder. Und die zweite Sache war, enthaltet euch von Sex vor der Ehe, weil euch das verletzt. Weil es Gott gut mit euch meint. Das waren die einzigen beiden Dinge, die Gott den Heiden mitgegeben hat. Wir haben im Kapitel 15 auch verschiedene Arten gesehen, wie Gott uns führt. Wir haben gesehen, Gott führt uns durch den Leib Christi als Gesamtes. Wir sehen, dass Gott uns führt durch begabte Menschen. Die Lehren zum Beispiel oder Propheten. Wir haben gesehen, dass Gott führt durch geistliche Gaben. Und wir haben im Fall von dem Silas gesehen, dass Gott dadurch führt, dass er seine Wünsche auf unser Herz legt. Und dass Gott uns führt, indem er uns Lasten gibt für bestimmte Dinge, für eine Not, die wir sehen, oder eine Gruppe von Menschen, die wir sehen. Und zuletzt haben wir gesehen, dass Gott sogar führt durch Konflikte mit anderen Menschen. Persönliche Konflikte oder dass er es zumindest gebraucht, wo er das gebraucht hat, um Barnabas und Paulus getrennt auszusenden. 2 Missionarsteams. Und in Vers 39 sehen wir, dass Barnabas den Markus mitnahm, seinen Neffen, und nach Zypern segelt und der Paulus wählt sich den Silas. Und der geht nach Syrien und Zilizien und sie befestigen die Gemeinden, wo sie auf der ersten Missionsreise waren. Okay, jetzt sind wir im Kapitel 16, im Vers 1. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Derbe war der Ort, wo eigentlich kein großer Aufruhr war. Das ist eigentlich außergewöhnlich für den Paulus. Wo immer der hingeht, scheint es im Aufruhr zu enden. Aber dann Lystra war der Ort, wo er gesteinigt worden ist. Und jetzt ist es 5 Jahre später, er gelangt nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. 5 Jahre später und er trifft den Timotheus, einen guten Mann. Sein Dienst vor 5 Jahren hat Frucht gebracht, hat sich ausgezahlt. Paulus hat sich wahrscheinlich gedacht, sie haben mich gesteinigt, aber das war es wert. Das ist der Timotheus und der glaubt noch immer an den Herrn, der ist vielversprechend. Es ist Frucht, die geblieben ist, eine bleibende Frucht. Und darum geht es wirklich in den Diensten, die wir tun. Oder auch in unserem Leben. Der Herr wünscht sich nicht momentane Begeisterung oder momentane Hingabe, sondern Frucht, die bleibt. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Gott ist interessiert an bleibender Frucht. Timotheus. Sie sind sehr gute Freunde geworden, der Timotheus und der Paulus. Sie sind Gefährten im Evangelium geworden. Paulus nennt ihn seinen Sohn im Evangelium. Hat durch ihn zum Glauben gefunden. Und wir sehen es im Leben von Paulus. Paulus scheint immer junge Männer mitzunehmen, in die zu investieren und die zu Jüngern zu machen. Und wir, die wir älter sind im Glauben, wir können uns die Frage stellen, wer ist unser Timotheus? Oder die Frauen, unsere Timea. Ich hatte eine Studienkollegin aus Ungarn, die hieß Timea. Wer ist es in unserem Leben? Herr, gibt es Personen, wo du willst, dass wir investieren? Dass wir das weitergeben, was du uns geschenkt hast? Das ist eine schöne Sache, ist eine wunderbare Sache, ist eine befriedigende Sache auch. Wenn wir die Frucht dann sehen, wo der Herr uns gebraucht und wo die Leute dann vielleicht rausgehen, in die wir investieren und andere zu Jüngern machen und dieser Schneeballeffekt. Vers 3. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe. Und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Sie haben die Beschlüsse mitgeteilt, sind rumgereist, haben die Beschlüsse mitgeteilt. Was waren die Beschlüsse? Die Heiden müssen nicht das Gesetz halten. Die Heiden sind frei. Die dürfen einfach die Gnade Gottes genießen und im Vertrauen in Jesus leben. Aber nicht diese jüdischen Rituale halten. Aber doch sehen wir gleichzeitig, dass er den Timotheus beschneiden lässt. Ah, ist doch komisch. Warum tut er das? Da geht er rum und verkündet die Freiheit, aber er lässt den Timotheus beschneiden. Warum? Ich denke, das Erste, was wir sehen müssen, ist, dass der Timotheus schon ein Christ war. Es geht hier nicht um Erlösung oder um Errettung. Er war bereits ein Christ. Und wir haben gelesen, dass seine Mutter eine Jüdin war. Die, eine Judenchristin, genauer gesagt, eine Jüdin, die sich zu Jesus bekehrt hat. Und dem Gesetz nach, wenn deine Mutter eine Jüdin war, dann warst du vom Gesetz her auch ein Jude. Timotheus hatte aber einen heidnischen Vater, einen griechischen Vater. Und deswegen war der Timotheus nicht beschnitten. Er war sozusagen ein unbeschnittener Jude. Und es waren Juden in der Gegend, haben wir hier gelesen, die wussten, dass sein Vater ein Heide ist. Und für die wäre das ein Anstoß gewesen, wenn der Timotheus hier gekommen wäre. Und deswegen sagt der Paulus, lass uns kein Anstoß sein, diesen Juden, lass uns effektiver sein im Dienst. Timotheus, es wird ein bisschen wehtun, aber einfach um der Liebe willen, damit wir den Leuten keinen Anstoß geben, lass uns das tun. Im 1. Korintherbrief, im Kapitel 9, Vers 19 und folgende, schreibt Paulus, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich immer mehr gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Das war das Herz des Paulus. Ihn nicht streiten wegen diesen Nebensächlichkeiten, wegen den unwichtigen Dingen, nicht Anstoß sein anderen Leuten, sondern in Liebe einfach alles zu werden, um sie zu gewinnen für Jesus. Da sind wir gewillt, unsere Rechte aufzugeben, um anderen kein Anstoß zu sein. Kein unnötiger. Freiheiten aufzugeben, die wir haben in Jesus. Um der Liebe willen. Das ist ein gutes Vorbild, was wir hier sehen. Später nimmt Paulus einen anderen Mann mit, den Titus. Und da sagt er ausdrücklich, dass er sich nicht beschneiden lassen soll. Da kämpft er dafür, dass der Titus frei ist, sich nicht beschneiden lassen zu müssen. Titus war ein Heide, der Timotheus war ein Jude, aber der Titus war ein Heide. Und da sagt der Paulus, na, wir wollen kein falsches Signal setzen. Die Heiden müssen diese jüdischen Rituale oder Traditionen enthalten. Das werden wir ihnen nicht aufs Abdrücken. Die sind frei. Aber weil Timotheus Jude war, hat er ihn beschneiden lassen, damit sie kein Anstoß sind. Wir sehen jetzt auch wieder, wie Gott führt. In Vers 6. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Das ist die römische Provinz Asien, heutige Türkei alles. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Hier sehen wir, dass Gott durch Umstände führt. Er öffnet Türen, er schließt Türen. Der Heilige Geist hindert sie, das Wort in Asien zu reden. Weiter hinauf in den Norden, die Türkei vorzudringen. Die Frage ist, wie hat der Heilige Geist sie gehindert? Die Frage ist, wie kann man den Paulus an irgendwas hindern? Viele glauben, dass es eine Krankheit war, von der er im Galaterbrief schreibt, wo er gesagt hat: Als ich zu euch gekommen bin, da war ich schwach. In Schwachheit bin ich gekommen. Und ihr hättet am liebsten eure eigenen Augen ausgerissen, um sie mir zu geben. Viele glauben, dass der Paulus hier sein asiatisches Fieber eingefangen hat, was auch sein Augenlicht für immer geschädigt hat. Interessant auch, dass er hier gleich nachher den Dr. Lukas mitnimmt. In Kapitel 10 in Troas rief der Lukas zu Paulus, Silas und Timotheus, zu dieser Gruppe hinzu. Wir sehen das hier, vorher redet er immer von ihnen und sie zogen, und hier im Vers 10 sagt er: Wir reisten nach Mazedonien ab. Also ist Lukas dabei, und Lukas war ein Arzt. Interessant. So, es könnte sein, dass es eine Krankheit war, durch die der Herr den Paulus geführt hat, durch die er ihn gehindert hat, nach Asien, nach Norden hinaufzugehen. Der Paulus war stur. Wir sehen im Kapitel 21. Er geht nach Jerusalem, obwohl der Geist ausdrücklich gesagt hat, dass er nicht gehen soll. Und er lässt sich trotzdem nicht abhalten. Der Paulus war nicht leicht zu stoppen. Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, wenn der geglaubt hat, dass was richtig ist, dann ist er voll drauf losgerannt. Da war es nicht einfach, den aufzuhalten. Wir sehen das, in Lystra haben wir das gesehen, wo er gesteinigt wird und Paulus steht auf und geht gerade wieder in die Stadt rein. Er war stur. Und das war eine Stärke von ihm. Die Menschen konnten ihn nicht so einfach aufhalten. Diese Stärke war aber gleichzeitig auch eine Schwäche. Weil wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, hat ihn auch der Herr nicht so leicht aufhalten können. Ist er mit voller Kraft voraus. Wie gesagt, viele glauben, dass er hier die Krankheit benutzt hat, der Herr, um den Paulus zu stoppen. Den Paulus auf das Krankenbett geworfen, und er ist da gelegen mit dem Fieber, hat geschwitzt, war blind, Augen getränt, und weil es ihm dann übel geht, daneben meist ein Kübel steht. Und Paulus ist im Bett gelegen und hat sich gedacht: Ich glaube, der Herr will mir sagen, dass ich nicht nach Norden raufgehen soll. Vielleicht will mir der Herr was sagen. Und manchmal führt uns der Herr durch Krankheit, durch schwierige Umstände, durch Schwierigkeiten. Ich glaube, manchmal sind wir einfach zu starrsinnig oder zu taub, um anders zu hören. Aber nicht jede Krankheit oder nicht jede Schwierigkeit ist unbedingt Führung vom Herrn. Das ist ja auch übertrieben. Manchmal kann der Herr das gebrauchen. Der Herr tut uns nicht absichtlich oder mehr als wir ertragen können aufs Auge drücken. also ans, mit Krankheiten so bum, bum, bum rumgeht. Im Vers 7 sehen wir, dass der Geist Jesu es ihnen nicht erlaubt hat, nach Mysien zu gehen oder nach Bithynien zu gehen. Der Geist Jesu. Jesu hat gesagt, ich werde euch einen Beistand schicken, so einen wie mich, wie Jesus. Jesus war sanftmütig, Jesus war liebevoll, Jesus war barmherzig, Jesus war gnädig. Und der Heilige Geist ist es auch. Dann geht der Paulus nach Troas, an die Küste hinunter, an den Strand. Da war ein angenehmes Klima, das war gut, um sich zu erholen von der Krankheit. Vielleicht hat er sich gesagt, ach, ich verstehe das alles nicht, ich habe Feuer, ich will die Welt für den Herrn gewinnen, aber irgendwie, es scheint alles, was ich tue und wohin ich auch gehe, es scheint alles nicht zu funktionieren. Und er geht da am Strand rum und plötzlich hat er diese Vision, ein Bild von einem Mann aus Mazedonien, der da steht und sagt, kommt herüber nach Mazedonien. Und manchmal führt der Herr uns auf übernatürliche Art und Weise, durch Visionen, durch Bilder, und der Herr kann auch das tun. Und Paulus hat sich wahrscheinlich gedacht, ha, Europa, Griechenland, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ganz natürlich eigentlich, wie der Herr ihn führt, er macht hier Türen zu, Krankheit, der Paulus hat das wahrscheinlich alles im Nachhinein erst verstanden. Paulus hat die Apostelgeschichte 16 nicht gehabt, er konnte nicht nachlesen und sagen, okay, hat der Herr so geführt. Er wusste nicht, dass er eine Vision sehen würde. War einfach dort am Strand, ist herumgegangen. Oh Mist, ich bin krank, ich komme nicht weiter. Und der Herr führt uns ganz natürlich. Es gibt so viele verschiedene Wege, wie der Herr uns führen kann. Und wenn du den Willen des Herrn suchst, machst du keinen Stress. Ruh dich aus, lehn dich zurück. Vertrau auf den Herrn. Wenn wir Gott hingegeben sind, wenn wir ihm folgen wollen, wenn wir sagen, Herr, ich möchte, dass du mich führst, dann wird er dich führen. Du bist in seiner Hand. Und wenn du es auch manchmal erst im Nachhinein siehst, also ich weiß in meinem Leben, ich kann sagen, okay, der Herr hat mich wirklich immer geführt. Hat die Vision, der Mann sagt, komm nach Mazedonien, und sie rennen gleich drauf los. Wir kennen ja den Paulus. Im Vers 10 sehen wir, dass sie sogleich nach Mazedonien abreisen, und da wir beschlossen, dass Gott uns gerufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wie gesagt, der Lukas trifft jetzt zu dieser Reisegesellschaft hinzu. Vers 11. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geraden Laufs nach Samothrace. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. Samothrace ist eine Insel. Da lässt sich's gut ankern über Nacht, anstatt die gefährliche Reise bei Nacht zu machen. Und Neapolis ist der Seehafen von Philippi, etwa 16 Kilometer von Philippi entfernt. Philippi war natürlich die erste Stadt, wie es hier steht, die wichtigste Stadt in dieser Gegend. Eine Kolonie. Philippi war benannt nach Philipp dem II., dem Vater von Alexander dem Großen. War eine Kolonie, das heißt eine römische Kolonie, eine Stadt mit römischem Bürgerrecht. Das heißt, dass die Beamten, dass die Leiter dort direkt vom römischen Senat eingesetzt worden sind. Es waren keine Einheimischen, sondern die wurden von Rom eingesetzt. Es war eine unabhängige Stadt. Es gab viele Soldaten dort, wissen wir, die in der Rente waren, die sich dort zur Ruhe gesetzt haben, in Philippi. Es war auch ein Schauplatz einer wichtigen Schlacht in der römischen Geschichte, für diejenigen von euch, die sich für Geschichte interessieren. Die Schlacht zwischen Brutus und Cassius gegen Marcus Antonius und Augustus. Also eine historisch wichtige Gegend dort in Philippi. Vers 13. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Paulus hat eine Vision gesehen von einem Mann aus Mazedonien, der sagt, komm rüber zu uns. Und die sind rüber nach Mazedonien und haben Männer gesucht, bin mir sicher. Und wie es die Tradition war von Paulus, sie sind immer zuerst zu den Synagogen gegangen, zu den Juden. Aber hier in Philippi gab es offensichtlich keine Synagoge. Das heißt, dass es weniger als 10 erwachsene Juden gab in dieser Stadt. Wenn immer mehr als 10 Juden waren in der Stadt, war es erforderlich, dass eine Synagoge gebaut wird. Offensichtlich waren nicht viele jüdische Männer in dieser Stadt. Und wenn es keine Synagoge gab, haben die Juden sich oft bei den Flüssen getroffen. Weil da gab es Wasser, da konnten sie ihre Reinigungsriten durchführen. Und so auch hier. Paulus geht an den Fluss und trifft einen Haufen Frauen, die dort an dem Fluss ihren Gottesdienst oder was immer abhalten. Hat einen Mann gesucht, der in der Vision zu ihm gesprochen hat, und er findet eine Gruppe von Frauen. Das ist auch manchmal so. Der Herr spricht zu uns, der Herr führt uns, geht dorthin, wir machen einen Schritt im Glauben, wir gehen. Und wenn wir ankommen, ist es anders, als wir es erwartet haben. Und auch das ist normal. Und auch das ist okay. Und der Paulus ist flexibel und redet halt zu den Frauen. Was übrigens gegen die guten Sitten war. Aber das Evangelium weiterzugeben ist wichtiger. Vers 14, und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz sah der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Die Lydia, die Gott anbetete. Das heißt, sie war eine Heidin, die nicht zum Judentum konvertiert war, aber die sich an die jüdischen Traditionen gehalten hat. Sie war eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Auch interessant, es war eine Stadt in der römischen Provinz Asien, die Gegend, wo der Geist dem Paulus nicht erlaubt hat, hinzugehen. Ich mag das. Der Herr sieht viel mehr, der Herr ist viel größer. Vielleicht ist die Lydia später auf ihren Geschäftsreisen dort nach Hause gegangen und hat das Evangelium dort hingetragen in dieses Gebiet, wo der Paulus nicht hingehen durfte. Und der Herr hat es natürlich gewusst. Er sagt, okay, Paulus, du musst da nicht drauf, geh gleich nach Europa. Wir schicken später die Lydia dorthin. Der Herr ist so viel größer als unser begrenzter Blick. Also wir können wirklich in ihm ruhen, gerade in den Situationen, wo wir es nicht ganz verstehen oder wo wir nicht so klar sehen. Der Herr sieht viel mehr als wir. Lydia war eine Geschäftsfrau, eine Purpurhändlerin. Die Gegend um Thyatira war bekannt für Purpur. Und im Vers 14 lesen wir, dass der Herr ihr Herz auftat und sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Ich mag das, wenn wir das verstehen, dann macht Zeugnis geben wirklich Spaß. Wenn wir verstehen, dass es nicht wir sind, die uns Stress machen müssen, die pushen müssen, die Leute überzeugen oder bekehren müssen. Das kann nur der Heilige Geist machen, das kann nur der Herr machen. Alles, was der Paulus hier tut, er erzählt das Wort. Er hat einfach geredet und den Rest hat der Herr getan. Nur der Herr kann Herzen berühren. Wir dürfen einfach mit ihm zusammenarbeiten. Das Wort weitersagen und der Rest ist sein Job. In Johannes 44 hat Jesus gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn sieht. Und so, wir arbeiten nur mit dem Herrn zusammen. Wir müssen nicht selbst Leute bekehren. Das kann nur Gott machen. In Vers 15 sehen wir, dass die Lydia wahrlich eine gute Geschäftsfrau war. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Sie hat ihnen dann wirklich keine Wahl gelassen. Sie hat gesagt, wenn ihr urteilt, dass ich gläubig bin an den Herrn, dann bleibt bei mir. Was konnte der Paulus tun? Als bleiben. Sie war eine gute Geschäftsfrau. Sie hat gewusst, wie sie die Leute rumkriegt. Vers 16. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sich viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Dieser Geist hat die Wahrheit gesagt. Gesagt, das sind Menschen, die euch den Weg des Heils verkündigen. Warum hat Paulus den Geist trotzdem ausgetrieben? Der Herr braucht keine Werbung vom Feind. 2. Korinther sagt uns, was hat Licht mit Finsternis gemein? Der Herr hat es nicht nötig, dass der Feind für ihn Werbung macht. Werbung von Satan, das braucht er nicht. Vers 19, als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Wir sehen hier ein bisschen Antisemitismus, denke ich. Und sie sagen, sie verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt sind, weil wir sind Römer. Das haben sie verkündigt, Jesus Christus als den Herrn. Rom hat gesagt, der Kaiser ist der Herr. Mehr, Kaiser ist Gott. Sie haben Jesus als den Herrn verkündigt. Nicht der Kaiser. Ich glaube, wir kommen denen manchmal sehr nahe, wo wir sagen, hey, der Staat oder die Regierung ist der Herr, die muss all unsere Probleme lösen. Und wenn uns was nicht passt, wenn es ein Problem gibt, statt dass wir beten, schreien wir alle nach der Regierung, die sollen was machen, gefälligst. Und die sind dann oft überfordert. Vers 22, und die Volksmenge erhob sich zugleich gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Block war da zur Sicherheit, aber war auch eine Art der Folter eigentlich, weil sich die Leute nicht wirklich gut bewegen konnten oder umdrehen konnten. Stellt euch die Situation vor von dem Paulus und dem Silas. Ich meine, du bist weit weg von zu Hause, in einem fremden Land, auf einem fremden Kontinent. Bist gedemütigt worden, haben sie ausgezogen, haben sie verprügelt. Und jetzt sitzen sie in einer Zelle, im Block, kann man nicht wirklich sich rühren. Es ist dunkel, es ist unbequem, der Rücken schmerzt, sie sind verwundet und die Zukunft ist mehr als unsicher. Keiner weiß, was passieren wird. Was würdest du tun? Was würde ich tun in der Situation? Würden wir verzweifeln? Würden wir verärgert werden? Hoffnungslos? Satan gebraucht auch diese Umstände und sagt dann in diesen Situationen, hey, liebt Gott dich wirklich, dass er das zulässt? Oder bist du dir sicher, dass er dich nach Mazedonien gerufen hat? Du hast sicher nicht vom Herrn gehört. Oder siehst du, was passiert, wenn du Gott nachfolgst? Stell Gottes Wort in Frage. Stell Gottes Liebe in Frage, seine Treue, seine Fairness, seine Barmherzigkeit, seine Güte. Was haben Paulus und Silas getan? Vers 25. Um Mitternacht, in der finstersten Stunde, aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Haben nicht auf den Feind gehört, haben sich nicht in Selbstmitleid verfallen lassen, nicht gejammert, nicht Gott angeklagt. Sie haben gebetet und den Herrn gepriesen. Sie haben von sich selbst und von den Umständen, in denen sie waren, weggeschaut und auf den Herrn geschaut. Nicht rumgeschaut oder runtergeschaut, sondern aufgeschaut auf den Herrn. Und es gibt uns wirklich die richtige Perspektive in solchen Zeiten. Wir müssen auf diesen Schritt zurück machen und das ganze Bild ansehen. Wenn wir aufschauen zum Herrn, wo ist Jesus gerade? Wenn wir sie gesungen, Jesus ist unser König, er sitzt auf dem Thron zur Rechten des Vaters, er tritt für uns ein, er hat alles unter Kontrolle. Der ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Wie viel mehr wird es auch in dieser Situation gut meinen mit uns? Römer 8, 28 sagt, er wird alle Dinge zum Guten verwenden. Denen, die Gott lieben. So, es gibt uns die richtige Perspektive, auf ihn zu schauen. Nicht auf uns selbst, auf die Umstände, sondern auf Gott. Und das bewirkt was in uns. Das lässt uns durchgehen durch die Umstände. Wir sehen das oft in den Psalmen, wo David anfängt und sagt, furchtbar, meine Feinde haben mich umringt und meine Seele vertrocknet mir und ich bin am Ende, ich bin fertig, es ist vorbei. Und dann fängt er an, über die Güte Gottes nachzudenken und über die Größe Gottes. Und am Ende von dem Psalm sehen wir, wie er Gott preist und wie er Freude hat. Eine Sache, die ich auch möchte, dass wir sehen, ist, dass der Paulus und der Silas nicht den Herrn gepriesen haben, damit die Fesseln abfallen oder damit die Türen aufgehen. Die wussten nicht, was passieren würde. Die haben die Apostelgeschichte noch nicht gehabt. Und auch wir singen nicht zu Gott, wir beten ihn nicht an, wir geben nicht Gott, um was zu bekommen, um ihn zu manipulieren, dass unsere Fesseln abfallen oder dass Türen aufgehen. Das ist nicht der Grund, warum wir zu Gott kommen, warum wir ihn anbeten. Und einfach, weil wir erstaunt sind über ihn, über seine Liebe für uns, über seine Gnade für uns. Weil wir beeindruckt sind von ihm, weil er so viel für uns getan hat. Wir reagieren einfach und sagen, Herr, wir lieben dich, wir preisen dich, du bist es wert. Wir geben uns dir hin. Warum haben sie den Herrn gepriesen? Nun, wir haben immer einen Grund, dem Herrn zu preisen. Wegen dem, wer er ist. Gott ist Gott. Er ist wunderbar, er ist allmächtig, er ist schön, er ist groß. Er ist es wert, dass wir ihn preisen. Und auch wenn er nichts mehr tun würde in meinem Leben, von heute an nie wieder was für mich tun würde. Und er schenkt uns so viel jeden Tag. Und wenn er nie mehr was tun würde für uns, könnten wir ihn trotzdem noch immer für das preisen, was er schon getan hat. Was er uns erlöst hat. Was er uns vergeben hat. Für seine Gnade, für seine Liebe, für die vielen Geschenke, die er uns gegeben hat in unserem Leben, dass wir ihn kennen dürfen allein. Wir können immer dankbar sein. Und sie sind da gesessen mit dem zerschlagenen Rücken. Vielleicht hat sie das gerade an Jesus erinnert. An das, was Jesus für sie erduldet hat und hat es noch viel mehr real gemacht und vielleicht noch dankbarer gemacht für das, was er getan hat. Vielleicht haben sie sich auch gefreut, weil sie gewusst haben, wir müssen irgendwas richtig machen, der Feind ist nicht happy mit uns. Wenn wir so angegriffen werden, müssen wir in die richtige Richtung gehen hier. Und ein weiterer Grund war, sie haben ja nach Männern gesucht. Das Gefängnis war voll von Männern. Und die waren in den Blöcken befestigt, die konnten einmal wegrennen. Die mussten zuhören. Und wir sehen, dass sie zugehört haben. Paulus und Silas beteten und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu, heißt im Vers 25. Und ich bin überzeugt, einige von denen waren später in der Gemeinde von Philippi. Wir müssen lernen, die Umstände mit Gottes Augen zu sehen. Was Gott tun will. Wir sehen, die Gefangenen hörten ihnen zu. Ihr werdet beobachtet, ich werde beobachtet von den Menschen, die um uns sind. Bei der Arbeit, Familie, Freunde, die beobachten uns. Und hey, alle können singen und sich freuen, wenn die Dinge gut gehen. Aber wenn die Dinge nicht so gut gehen, wenn es schwierig ist, da fangen die Leute an, die Realität von Gott zu sehen in unserem Leben. Wenn wir dann trotzdem noch Frieden haben und Freude haben und an Gott festhalten. Da ist, wo wir wirklich Zeugnis sind. Manche Leute sagen, wir müssen, Gott segne uns, damit wir ein Zeugnis sind. Herr, schenk mir diesen Cadillac und das Haus und ich beanspruche das im Namen Jesu. Das ist ein Zeugnis für den Herrn. Was es meistens tut, ist, es ruft Neid hervor. Aber in der Dunkelheit scheint das Licht oft am hellsten. Und manchmal, glaube ich, lässt der Herr zu, dass wir durch so schwierige Zeiten durchgehen. Dass uns so Dinge passieren, dass wir geschlagen werden, verprügelt werden vom Feind vielleicht. Damit unser Licht scheint, damit wir Zeugen sind. Und wir werden beobachtet, wie der Paulus und der Silas im Gefängnis hier. Weiterer Punkt ist, ich glaube, wir erkennen, wie reif wir wirklich sind im Herrn. Wie wir umgehen mit so Situationen. Wir sehen hier auch wieder einen Punkt, wie Gott uns führt, was Gottes Wille ist. Wenn du nichts anderes weißt, du suchst Gottes Willen und du hast keine Ahnung und du weißt nichts anderes, kannst trotzdem Gottes Willen tun. Was ist der Wille Gottes? 2. Thessalonicher 5, Verse 16 und 17. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Kannst Gottes Willen tun, jetzt. Vers 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Und am römischen Gesetz, wenn deine Gefangenen entfliehen, musst du dieselbe Strafe auf dich nehmen, zu der die Gefangenen verurteilt waren. Oh oh. Kerkermeister hat sich gedacht, ich bring's lieber gleich selbst hinter mich, bevor ich da diese Schmach auf mich nehme. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Herr, gebraucht es wieder als Zeugnis. Die Fesseln fallen ab, sie sind frei, aber sie laufen trotzdem nicht weg. Sie bleiben noch in der Situation und der Kerkermeister sieht hier, da ist Gott am Werken. Und dann kommt zu ihnen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der Herr gebraucht diese furchtbare Situation wirklich von Paulus und Silas, um Menschen zu sich zu ziehen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie sprachen hier, hast du die Schriftrolle mit den ersten 10 Geboten? Den ersten 20 Regeln, an die du dich halten musst? Oder geh in die Gemeinde zuerst und dann wirst du gerettet? Sagen sie nicht, das ist so viel einfacher. In Vers 31, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Vertrau auf Jesus und du wirst gerettet werden. So einfach ist es. Wir haben eine wunderbar einfache Botschaft. Vertrau auf Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Heißt das, dass die ganze Familie gerettet wird, nur weil du glaubst? Manche Leute nehmen den Vers und lehren das. Ich glaube nicht, dass der davon spricht. Sein Haus wurde gerettet, nicht weil er geglaubt hat, sondern es war vielmehr prophetisch, dass sie gerettet werden, weil auch sie glauben. Gott hat keine Enkelkinder. Wir müssen uns alle selbst für ihn entscheiden. Aber sein ganzes Haus, im Vers 32, sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt all, die in seinem Haus waren, haben allen das Evangelium verkündigt. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen, und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und frohlockte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Sehen wir die Frucht von wahrer Buße, da sehen wir Wiedergutmachung, versucht die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Dient den Leuten, wie Jesus die Füße gewaschen hat, wascht ihnen die Striemen ab. Wahre Bekehrung bringt immer Frucht und Freude, sie frohlocken, an Gott gläubig geworden. Eine große Party gefeiert, diesen Abend. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten, lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht hin in Frieden. Die Hauptleute haben erkannt, dass sie da zu weit gegangen sind, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und der einfachste Weg aus der Schwierigkeit war, sagt den Leuten, geht einfach. Vers 37, Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen haben, sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus. Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Oh, das war illegal, einen Römer unverurteilt zu schlagen. Die wussten, das war ein schweres Vergehen, das war keine leichte Sache. Die wussten, wir sind in Schwierigkeiten. Interessante Frage hier, warum hat der Paulus das nicht früher gesagt, dass er römisches Bürgerrecht hat? Bevor sie ihn geschlagen haben, warum hat der Paulus das nicht dann gesagt? Sagen können, halt, ich bin Römer, das hat die Frage erledigt. Er hat das später in Jerusalem getan. Warum hat er das hier nicht getan? Aus irgendeinem Grund hat Paulus sein römisches Bürgerrecht nicht gebraucht, um sich selbst zu schützen. Er hat einfach dem Herrn vertraut, hat gesagt, ja, was immer passiert, hat einen Grund. Und was immer du zulässt, ja, das lasse ich über mich ergehen. Vielleicht willst du diese Menschen gewinnen im Gefängnis. Gefängnisdienst begonnen. Aber dann im Vers 40, als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Hier sind sie nicht gleich weggegangen. Hauptleute haben gesagt, ihr geht. Bitte. Sie haben gesagt, okay, wir gehen, wenn wir gehen. Sind zu den Brüdern gegangen. Plötzlich waren Brüder da bei der Lydia. Wo waren die Brüder her? Ich glaube, viele aus dem Gefängnis. Viele von den Mitgefangenen, die sich bekehrt haben. Jetzt hat der Paulus bekannt gemacht, dass er römisches Bürgerrecht hat und ist zu den Brüdern gegangen. Hat den Hauptleuten wissen lassen, ich bin Römer, ihr habt was Illegales gemacht und das sind meine Brüder hier. Um die zu beschützen, um die neuen jungen Gläubigen zu beschützen, hat Jesus hat Paulus bekannt gemacht, dass er römischer Bürger ist. Was für ein Vorbild der Paulus ist, was für eine Einstellung. Wie gesagt, es ist mir egal, was mit mir passiert, ich vertraue dem Herrn, ich nehme es aus seiner Hand, was immer er mit mir tut. Aber dann bei den Brüdern und Schwestern, da tut er alles, was er kann, um denen zu helfen. Bei uns ist es oft noch so genau umgekehrt. Interessante Gemeinde hier in Philippi, wie die begonnen hat. Begonnen mit einer Purpurhändlerin, einer Gruppe von Frauen und dann ist ein Kerkermeister hinzugekommen mit seinen Insassen. Was für, wird irgendwer draufkommen, so eine Gemeinde zu starten? Das kann nur Gott sein. Wir sehen später, dass es ein sehr freundschaftliches Verhältnis gab zwischen der Gemeinde in Philippi und dem Paulus. Also den Philipperbrief schreibt, ein sehr liebevoller Brief, ein sehr freundschaftlicher Brief. Hat sie sehr geliebt. diese Gemeinde, die in der Verfolgung geboren worden ist, aus widrigen Umständen. Wirklich daraus, dass Paulus und Silas bereit waren, Leid auf sich zu nehmen für die Heiligkeit Gottes. Um Gottes Willen. Ich bewundere den Paulus. Möge der Herr uns so ein Herz und so die Einsicht des Paulus schenken. Lass uns beten. Herr, wir sagen dir Danke für diese Vorbilder, die wir in der Schrift haben. Ich danke dir für den Paulus. Ich muss so sagen, ich bewundere den Paulus, Herr. Er ist mein Vorbild, mein Idol. Ich bewundere das, diese Hingabe an dich, dieses Herz für dich, wenn wir an sich selbst denken, an die anderen, Herr. Mach uns mehr wie den Paulus. Ich danke dir auch für diese vielen schönen Prinzipien, die wir sehen können, wie du uns führst, Herr. Und ich danke dir, dass es so natürlich ist, dass es so, du bist so kreativ, Gott, dass wir dir einfach nur vertrauen können und ruhen in dir. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade. Ich danke dir, dass du wirklich alle Dinge zum Guten verwendest. Wir sehen das hier in der Geschichte. Die schlimmsten Umstände. Du verwendest es zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Ehre. Herr, hilf uns, unsere schwierigen Umstände so zu sehen, als eine Gelegenheit, dich zu verherrlichen. Im Bewusstsein, dass die Menschen uns beobachten. Ich bitte dich, Herr, dass du uns jeden Einzelnen verwendest, Herr, um Menschen zu dir zu ziehen. Um Seelen für dich zu gewinnen, Jesus. Und du bist der größte Herr und du willst, dass niemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Und wir sind so gesegnet, Herr, dich zu kennen. Wir sind so beeindruckt, Herr, von deiner Liebe für uns, von deiner Gnade, von deiner Vergebung, von deiner Barmherzigkeit. Von all dem, was du uns schenkst in unserem Leben. Allein, dass wir hier sein dürfen, Herr, du hast uns zusammengebracht, Herr, du hast uns einen Raum gegeben, wo wir uns treffen dürfen. Du hast mir eine Gitarre gegeben, die ich spielen darf, Herr. Du hast uns die Kleidung gegeben, die wir anhaben. Das Essen, was wir immer nachher hier essen, Herr. Du bist so gut. Schenk uns, Herr, dieses dankbare Herz, dass wir dir Danke sagen in allem und uns freuen alle Zeit und ständig mit dir reden. Wir danken dir, Herr, einfach für das, wer du bist und wie du zu uns bist. Du bist wirklich ein guter und ein liebender Gott. Dafür beten wir dich an, Herr. In Jesu Namen.
Thank you.
In deinem lieben Namen. Ja, Herr, das gibt unserem Leben Stärke, das gibt uns Vertrauen, dass du uns trägst. Ja, Herr, wir singen dir noch das eine Lied, das unserem Leben Stärke gibt.